Wir sind in der Geschichte von Nehemia und wir machen heute dort weiter. Und am Anfang haben wir ja ein bisschen geschaut, um was es überhaupt geht und wie wir es auf eine Zusammenfassung zu machen. Ich glaube, wir sind zwischendurch so weit, dass die Mauer steht. Das ist ja das, was Nehemia wirklich aufs Herz bekommen hat, als er in Babylon war, dort in dieser Aufgabe. Und er den Weg dazu beschritten hat, als ein Weg, der für mich ein Weg ist zur Wiederherstellung auch. Und zwar, das eine, was schon gemacht war, war der Aufbau vom Tempel. Alles andere war noch nicht Aufbau. Der Tempelaufbau hatte auch gewisse Hindernisse gehabt. Er hatte ein paar Jahre wirklich Pause gehabt. Irgendwo hat die Leute damals im ersten Schub den Mut verloren. Dann hat die zweite Gruppe müssen kommen, dann haben sie sich wieder aufraffen, um wirklich den Tempel fertig zu machen. Und nachher ist eben der Nehemia gekommen mit dem Auftrag, er soll die Stadtmauer wieder aufbauen. Er hat den Auftrag wahrgenommen, hat es entsprechend so vorbereitet und gemacht, wie ich denke, dass es wirklich extrem weiss ist. Und hat immer wieder Widerstände gehabt, haben wir auch angeschaut unterwegs. Und gleich, trotz der Widerstände, ist die Mauer tatsächlich nach diesen 52 Tagen fertig gewesen. Und jetzt ist die Mauer fertig. Keine Löcher mehr, rundum geflickt. Die ganzen 2,5-3 Kilometer. Haben wir noch ein Bild von dieser Mauer? Die ganze Mauer ist jetzt einfach wiederhergestellt. Und zwar geht es wirklich genau um diesen Teil von dieser Mauer. Weil es haben viel mehr drumherum gehabt. Aber die Mauer ist jetzt wiederhergestellt gewesen. Die Mauer ist jetzt fertig gewesen, die ist jetzt parat. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt geht es weiter. Es ist auch interessant, wie es jetzt weitergeht. Weil der Nehemia ist gekommen, hat die Stadtmauer aufgebaut als Stadthalter, als Regierungsoberhaupt von Jerusalem und dann auch von Juda. Weil Jerusalem war ja die Hauptstadt gewesen, nach wie vor. Das heisst, irgendwie muss es ja weitergehen. Wir haben jetzt auf 6 Kapitel von diesen 13 angeschaut und die Mauer ist schon gebaut. Ich denke, es ist auch spannend, das anzuschauen, wenn wir jetzt die Wiederherstellung wirklich ein bisschen übertragen auf unser Leben. Zuerst mal der Tempel. Als allererst brauchen wir eine Entscheidung für Jesus Christus. Das ist das Allererste. Wenn der Herr nicht drinnen wohnen kann, gibt es keine Wiederherstellung. Dann kann man auch keine Mauer flicken. Und dann macht man das Ganze für nichts. Also zuerst mal der Tempel. Zuerst mal der Herr. Und nachher geht es darum, dass wir mal unser Land versuchen zu schützen vor der weiteren Verwilderung. Unser Leben zu schützen vor der weiteren Verwilderung, die die Welt einfach mit sich bringt. Das ist einfach so. Und das, was Nehemia jetzt gemacht hat, hat er die Stadtmauer gebaut und jetzt geht es weiter. Und ich werde mit euch jetzt das anschauen. Zu mir habe ich ein paar interessante Gedanken zu den nächsten 80 Versen. Ich kann euch beruhigen, 60 davon ist eine Liste von Namen und Nummern, die werde ich euch sparen. Es ist auch immer eine gute Leseübung. Ich habe gemerkt beim Lesen, es ist ein unglaublich gutes Training, all die Namen versuchen wirklich richtig zügig zu lesen. Wenn du das herbringst, dann kannst du relativ gut lesen. Von dem her. Wenn euch ein Kind Schwierigkeiten hat mit Lesen, gebt ihm ein paar Kapitel, sei es Chronik oder das Kapitel hier zum Lesen, und dann hat es ein Lesetraining. Weil wenn es das kann, dann bringt es alle anderen Worte nämlich sicher auch auf die Reihe. Genau. Also, Nehemia 7, 1 bis 8, 12. Als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint, und wenn sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln, und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei der Wachsammannschaft, die anderen ihrem Hause gegenüber. Die Stadt aber war weit und groß, jetzt ist sie weg, he? Aber wenig Volk darinnen und Häuser waren noch nicht wiedergebaut. Und mein Gott gab mir ins Herz, dass ich die Vornehmen und die Ratsherren das Volk versammelte, um sie aufzuzeichnen nach Geschlechtern Und ich fand das Geschlechtsregister derer, die zuerst heimgekehrt waren, und fand darin geschrieben: Dies sind die Leute, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und nach Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Und nachher eine riesige Liste. Und das lassen wir jetzt einfach sein und wir lesen weiter. Vers 63. Und von den Priestern, die Söhne Habia, die Söhne Hakkots, die Söhne Barsilai, deren Uran eine von den Töchtern des Gileadites Barsilai zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurde. Diese suchten ihr Geschlechtsregister und als sie es nicht fanden, wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Und der Statthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester für die Heiligen lose Licht und Recht aufstände. Die ganze Gemeinde zählte insgesamt 42.360, ausgenommen ihre Sklaven und Sklavinnen, die waren 7.337, dazu 245 Sänger und Sängerinnen, und sie hatten 736 Gross, 245 Maultiere, 54 Kamele, 627 Esel. Okay. Und einige Häupter der Sippen gaben für das Werk, der Statthalter gab zum Schatz 1000 Gulden, 50 Bäcki, 530 Priesterkleider. Und einige Häupter der Sippen gaben zum Schatz des Werkes 20.000 Gulden, 2200 Pfund Silber, und das übrige Volk gab 20.000 Gulden und 2000 Pfund Silber und 67 Priesterkleider. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter, die Sänger und einige andere Leute, die im Tempel sklaven, und ganze ließen sich in ihren Städten nieder. Als nun der siebte Monat herangekommen war und der sie in den Städten waren, verdammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er soll das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetz zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Mattitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia, Maseia zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten und so weiter unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Ich finde das einen absolut spektakulären Abschnitt. Und ich möchte wirklich ein paar Gedanken mit euch teilen über den Abschnitt, vor allem über den Anfang, über das Ende, über die Namen. Naja, die Namen sind die Namen, wer weiß, könnt ihr es gerne lesen, ist schon interessant. Der Nehemia hat die Stadtmauer fertig gebaut. Und jetzt ist es so, dass er, jetzt, wo die Stadtmauer fertig ist, Türen einsetzt. Er setzt jetzt Türen ein und stellt Wachen auf. Ich bin wirklich geblieben hängen bei den ersten paar Versen. Und wenn ich aber vorbereite und mir plötzlich irgendein spezieller Gedanke kommt, dann denke ich, dem sollte ich vielleicht nachgehen. Und man kann das einfach lesen, da, wie es genau war. Oder man kann sich wirklich überlegen, ja, was heisst das? Kann das mir auch etwas sagen? Ja, es ist eine Stadtmauer, sie haben die Tür gesetzt und Wachen aufgestellt. Ja, das kann man extrem viel sagen. Und mir hat es extrem viel gesagt plötzlich. Man sagt, hey, wo sind unsere Türen? Wo sind unsere Türen in unserem Leben, wo Sachen reinkommen können? Das ist eindeutig festgelegt. Das ist klar. Unsere Türen sind die Augen, die Ohren, Gedanken, Gefühl, Nase, Mund und Haut. Das sind unsere Türen. Das ist nicht unsere Mauer, das sind unsere Türen. Zu unserem Leben. Und was hat Nehemia gemacht? Er hat dort, wo etwas reinkommen kann, hat er Wachen aufgestellt. Dort, wo etwas kommen kann, wo nicht gut ist, hat er Wachen hergestellt. Er hat nicht Türen geschlossen und nie mehr aufgetan. Er hat Türen eingesetzt, hat sie zugetan und hat Wachen hergestellt. Und das ist mir so wirklich eingefahren im Sinne von, hey, das Bild ist ein absolut super Bild für uns, um zu überlegen, wo sind die Einfallstore in mein Leben, wo der Find oder die Welt im geistlichen Sinn wirklich kann kommen und versuchen, in meiner Stadt, in meiner Lebensstadt, ein Durcheinander zu machen. Und das ist es. Ich muss aufpassen, wo ich heranschaue. Muss ich wirklich. Nicht nur ich, aber uns alle. Wir müssen schauen, wo wir heranschauen. Es gibt so viele Sachen, wo die Welt uns zu irgendwelcher Lust anreizt. Und da gibt es eine riesige Bandbreite. Und ich muss schauen, wo ist meine Gefahr? Wo darf ich nicht heranschauen? Vielleicht darf ich nicht zu fest auf den Lederach schauen, wenn ich Zara durch die Stadt laufe. Weil dann einfach zu viel Süßes essen. Weil die Schoki ist schon eben gut. Und ich sage euch, ich bin schon etwa 150 Mal am Lägerhaft vorbeigelaufen. Schon etwa 5 Mal drin war, auf ein einziges Mal etwas gekauft. Und es gelustet mich jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe. Ich habe so gerne Schoki. Und ich merke, und das ist jetzt noch nicht etwas wirklich Tragisches, oder? Und gleich, man kann dem verfallen. Und man kann ganz vielen anderen Sachen einfach verfallen. Wo schaue ich her? Wo höre ich her? Für was sind meine Ohren offen und für was sind sie nicht offen? Wenn meine Ohren am falschen Ort herhören, und ich weiss noch, als ich auf dem Alter war, bei dem Gerard oder noch etwas jünger, war die Musik ein Wahnsinnsthema. Was du für Musik hörst. Ich sage nicht, es ist kein mehr. Das ist mir wichtig. Es ist ein Thema. Was höre ich für Musik? Tut die mir gut oder tut die mir nicht gut? Schickt die mir anarchistische, rebellische Botschaften? Oder schickt sie mir etwas anderes? Es ist faszinierend, ich sage euch. Beim Arbeiten habe ich eine Aufgabe, wo ich mir selber viele Sachen überlegen muss, was ich machen muss. Es verlangt von mir sehr viel Disziplin und Eigenverantwortung, die Aufgabe, die ich habe. Mein Chef ist sehr viel weg, das ist völlig ironisch so, er gibt mir wahnsinnig viele Freiheiten. Und ich könnte einfach herhocken und den ganzen Tag nur dort rumhängen und im Internet surfen und schauen, ob ich irgendwo eine interessante Webpage finde, für irgendetwas Neues zu akquirieren oder was auch immer. Und Stunden vergüten. Und ich muss mich immer wieder entscheiden. Und ihr glaubt es nicht. Das Geschäft hat ihre Grosszügigkeit mir ein grosses iPad gegeben. Das ist der dritte Monitor, den ich aufgestellt habe. Zwei brauche ich sowieso immer zum Arbeiten. Und der dritte steht dort. Und dort läuft, so viel wie es nur geht, Worship-Musik. Und ihr glaubt nicht, wie viel besser dass ich arbeite, wenn die Musik läuft im Hintergrund. Ich bin viel konzentrierter, ich bin viel fokussierter auf das, was ich machen muss. Ich habe viel, viel mehr Energie. Das ist abartig. Ich habe viel mehr Drive, wirklich etwas Konstruktives umzusetzen, wenn die Musik läuft. Und es ist spannend, ich sehe das nicht, der hat eine spezielle Schutzplatte vor dran, wo noch von Seiten nichts ist, einfach schwarz. Dann bin ich am Arbeiten und plötzlich dachte ich mir, die Musik stimmt nicht. Dann ist es aber die Werbung zwischen den Liedern. Ah, hä? Das macht einen riesen Unterschied. Wo höre ich hin? Das Nächste, ganz etwas Spannendes, über das werden wir auch noch ein paar Sachen sagen. Was passiert in meinen Gedanken? Und wir haben herausgefunden, und wenn nicht, dann hören Sie jetzt sicher, wir haben 3 Stimmen in unserem Kopf. 3. 3. Unsere eigene, die vom Herr und die vom Wind. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir lernen, zu unterscheiden, welche Stimme am Reden ist. Und 2 bringen wir fast immer am besten zum Schweigen, nur eine soll reden. Unsere eigene, seien wir ehrlich. Und die ist, um mit der Pfeife rauchen. In den meisten Fällen. Die vom Wind, die sowieso. Die vom Herr, das ist die, die wir hören wollen. Das ist die, die wir hören wollen. Die sagt wirklich, was gut ist. Und die kann unsere Gedanken wirklich beherrschen. Und dann können wir unsere Gedanken auch selber auf gute Ideen, befruchtet vom Heiligen Geist, über all das, was wir über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte fast vielleicht gehört haben. Oder? Damit wirklich die Stimme die Herrschaft hat, die wirklich das Leben bringt. Oder? Dann kommt das Thema Gefühl. Da bin ich in den meisten Fällen relativ fest ausgeschlossen davon. Das ist jetzt nicht unbedingt meine primäre Domäne, wo ich speziell aufpassen muss. Das Einzige ist, wenn der Zorn versucht zu kommen. Dann muss ich aufpassen, wenn der Ungeduld kommt. Bei dem Vortrag beim Autofahren. Dann muss ich schauen. Dann muss ich aufpassen. Dann muss ich schauen, dass ich die Türen zutun. Aber sonst, ja, die haben wir relativ gut im Griff, gefühlt. Das sind wir sehr, sehr verschieden. Ich weiss, gewisse Leute haben wahnsinnig mit dem zu dealen. Gefühle sind zum Teil ab und zu, ganz selten, ein Warnsignal. Und häufig machen sie primär ein Chaos. Wenn die Gefühle herrschen, und ihr müsst sie nicht unterdrücken, dann müsst ihr schauen, was für Gefühle es kommen, und dann müsst ihr die filtern unter der Herrschaft Jesu Christi stellen. Dann könnt ihr mit diesen Gefühlen wirklich etwas anfangen. Dann könnt ihr sie sogar brauchen, um anderen Menschen zu helfen. Dann spürt ihr etwas, das abgeht. Und könnt entsprechend das brauchen. Aber nicht als primäre Entscheidungskraft. Da müssen wir ganz fest aufpassen. Nase. Nase. Ha! Das ist mega wichtig. In unserem Geschäft ist das mega wichtig. Wenn einer Cyanid nicht schmeckt, hat der Ernsthaft ein Problem. Cyanid, Blausäure, schmeckt ganz, ganz spezifisch. Du schmeckst es, bevor es giftig ist. Und wenn du es nicht schmeckst, dann ist es absolut augenblicklich tödlich. Das mit dem Schmecken ist nicht ohne. Es gibt gewisse Sachen, die schmecken wir nicht. Und sie sind absolut tödlich. Es ist wichtig, dass wir sie zu unserer Nase neu lassen. Das ist ja so. Oder? Es ist auch relativ wichtig, was wir essen und was wir nicht essen. Keine Speisegesetze. Tun wir keine Speisegesetze aufrichten. Aber nehmen wir das Beispiel. Ich weiss, meine Tochter, wenn die schwindig ist, hat sie echt ein Problem. Das ist noch klein. Wenn der Yoshi Pinienkerne nimmt, hat er wirklich ein Problem. Und zwar schlagartig, augenblicklich. Der schreit nach Adrenalin im höchsten Mass. Wir müssen schauen, was zu unserem Mund kommt. Und wir müssen schauen, was auf unsere Haut kommt. Da könnte ich das Garmin ganz gut beraten. Nein, das sind unsere Türen. Wir müssen schauen, dass wir an unseren Türen Wachen aufstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denken, Haut, Mund, Nase, das ist meistens da. Aber die anderen 4, die sind wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass wir aufpassen. Zu unserem Schutz. Und es geht nur um den Schutz von unserem Land, wo der Herr uns geben will. Nur um das, um nichts anderes. Und die Mauer ist neu. Gehen wir zurück zur Geschichte. Die Mauer ist neu. Die Stadt ist noch nicht wieder aufgebaut. Ihr habt es gehört, nur der Tempel, die Stadtmauer, die Häuser der Leute sind noch nicht aufgebaut. Die sind noch nicht parat, die können noch nicht anständig leben in dieser Stadt. Das heisst, die Stadt ist in einem Neuaufbau und der Nehemia macht jetzt etwas ganz Spezielles. Und zwar tut er die Stadttor viel weniger auf, als man das normal macht. Normalerweise ist die Stadttor aufgegangen bis Sonnenaufgang und zugegangen bis Sonnenuntergang. Er tut es viel später auf und viel früher zu. Er sagt einfach, ich will sicher sein, dass wir wirklich parat sind, wenn etwas kommt. Nicht noch, morgen miteinander, oder ich mache schon wieder nicht mehr. Dass wir dort parat sind. Mit im Tag, wo man wirklich wach ist. Und darum gibt er dort entsprechend die Anweisung. Und das ist so, wenn wir neu sind, noch nicht so wach sind, Herr, dann müssen wir noch etwas länger warten, mit der Tür aufzutun. Dann müssen wir vorsichtiger sein. Ich weiss von diversen, die haben ihre Musik wirklich müssen entsorgen, weil sie einfach echt schlechte Musik gehört haben, die nicht gut haben. Die haben die Musik einfach vorgeschossen und sind dann eine Zeit lang wahnsinnig vorsichtig gewesen. Das heisst, sie haben die Musiktüren vom 4. vor 12 bis zum 4. ab 12 aufgetan. Und nicht länger. Und mit der Zeit hat man da etwas entwickelt, hat man länger können. Oder jemand Schwierigkeiten hat mit Geld, oder wenn jemand Schwierigkeiten hat mit Pornografie, dann Türen nur dann auf, wenn man wirklich wach ist, dann sind sicher nicht das hineinkommt, wo man genau darauf hineingeht. Sei es Stolz, sei es Habsucht, was auch immer, wenn man dort das Problem hat, so knapp wie nur auftun. Weil dann ist unsere Stadt geschützt, dann sind wir wachsam. Einfach bei so Sachen, da kann man mit der Zeit die Türen mehr auftun. Es hat dann logisch uns so gemacht, aber am Anfang ist es einfach vorsichtig. Zum Schutz von der Stadt, von Jerusalem. Damit die Leute hey, können aufbauen können. Und die können sich gut vorstellen, wenn ein Haus mal steht und Türen hat und Fenster hat, dann kann man besser reagieren, als wenn man einfach in einem Schutthaufen hockt. Und genau um das geht es. Zuerst muss das Ganze wieder aufgebaut werden. Oder? Und nachher ist eigentlich die Stadtaufgabe fertig gewesen, die Stadtmauraufgabe fertig gewesen. Und dann wird es interessant. Und mein Gott gab mir ins Herz, dass sich die Vornehmen, die Ratsherren, das Volk versammeln und sie aufzeichnen nach Geschlechtern. Der ist los, jetzt eine Stadtmauer bauen und jetzt schau mal, wer überhaupt da ist. Kommt mir jetzt gerade der Gedanke, ja, was macht der Nehemia jetzt? Er macht eine sogenannte Bestandesaufnahme hinter einer sicheren Mauer. Wenn der Herr mit uns unterwegs ist, wir ihn kennengelernt haben, den Tempel aufgerichtet haben, die Stadtmauer gebaut haben, geht es darum, so, und jetzt, wie sieht es jetzt in meinem Leben überhaupt aus? Was habe ich alles für Baustellen und für schöne Sachen und was ist alles gut und funktioniert? Er macht eine Bestandesaufnahme und sagt dann, okay, so viele Leute sind es. Und du siehst am Schluss, sie haben etwa 52'000 Leute drin insgesamt, die dazugehören. Und die haben eine Serie Viecher und Tiere. Und dann wird ein Haufen Geld gesammelt, um aufbauen. Das kostet. Er hat die Liste zusammengetragen. Das hat, glaube ich, eine Zeit gebraucht. Das ist noch spannend. Man könnte es ein bisschen verrechnen. Wenn wir anfangen, am Anfang, das heisst, am 2. Monat, glaube ich, am 2. Monat, am nächsten Tag, ist die Stadtmauer fertig geworden, oder? Am 25. Monats Elul, in 52 Tagen fertig, das ist sehr wahrscheinlich der zweite Monat, he? 25. Tag von einem Monat. Also, 2 Monate hat er gehabt, für den Aufbau von der Stadtmauer. Und nachher geht es weiter, kommt das erste Verzeichnis, da. Und dann heisst es am Ende vom 7., als in der 7. Monat herangekommen war. Okay, also, 4 Monate. 4 Monate sind dort zu schinnen, wo es darum geht, dass irgendwo Bestandesaufnahme macht. Und mir ist etwas natürlich noch aufgefallen. Gewisse Namen, die vergesse ich nicht. Gewisse Namen vergesse ich nicht, wenn sie lesen. Einer davon ist Barzillai. Den kenne ich jetzt einfach. Ich habe mal über David geteacht. Und der Barzillai war der Mann, der extrem nach dem David im Herz war. Er war einer von ihnen ganz, ganz nächsten Freunden. Und er war Gileaditer, also kein Jude. Und gleich, was mich fasziniert hier, oder? deren Uran eine von den Töchtern des Gileaditers Barzillai zur Frau genommen hatte und nach dessen Namen genannt wurden. Die Juden haben von dem Gileaditer den Namen übernommen und Nachkommen sind die Nachkommen von Barzillai gewesen. Und der Barzillai ist einer, der wirklich ganz nach war beim Dings, beim David auch. Und der hat sein Baron schlussendlich im Priesterum dürfen sein, aber die haben das Problem gehabt, die haben ihren Stammbaum nicht gefunden. Und weil sie den Stammbaum nicht mehr gefunden haben sie ihre Aufgabe als Priester verloren. Ui. Das ist mir geblieben hängen. Wenn wir unsere Glaubwürdigkeit über unserem Amt verloren haben, verlieren wir unser Amt. Was heisst jetzt das? Sie haben irgendwo auf dem Weg, irgendwo ihr Geschlechtsregister verloren. Und das ist extrem wichtig für die Juden. Die Juden sind gerade ein bisschen gar heikel an diesem Thema. Das tun wir nicht eins zu eins übernehmen. Und gleich hat es mir bleiben hängen, wenn jemand ein Amt hat bekommen und die Familie das geerbt hat, das war natürlich dort ein Familienerbe gewesen, bei den Leviten, bei den Priestern. Und wenn plötzlich irgendwo das Erbe verloren gegangen ist, dann ist es extrem wichtig gewesen, dass dort irgendwo wieder ein Weg gefunden worden ist, dass sie endlich sich bewiesen in dem, was sie müssen machen oder dann haben sie das Amt nicht mehr machen können. Und dann haben sie im nächsten Fall der Stadthalter, also der Nehemia, gesagt, also, hört, in dem Fall dürft ihr vom Hochheiligen, sie sind immer noch Leviten, aber ihr dürft vom Hochheiligen noch nicht essen, bis die beiden entscheidenden Los Licht und Recht von einem offiziellen Priester entsprechend richtig gesprochen worden sind. Die haben dort in dem Sinne ihren Status wieder müssen beweisen, dass sie die Aufgabe wieder wahrnehmen können. Einfach nur so ein interessant, für mich so einen interessanten Einschub, wo mir einfach auch ein bisschen etwas dazu sagt. Und nachher kommen wir zum nächsten Abschnitt, den ich eigentlich interessant finde. Zum Glück sind wir heute so früh dran, haben wirklich Zeit zum Schwätzen, ist super.
Ja, ich rede vor allem über eine Nehemia 8. Der Anfang mit mir ist so für mich wichtig geworden, die babylonische Gefangenschaft ist abgeschlossen, auch wenn wir es auf unser persönliches Leben übertragen. Die babylonische Gefangenschaft ist abgeschlossen. Der Tempel steht, die Mauer ist fertig aufgebaut, die Häuser sind noch nicht geflickt. Das ist einfach so der Stand, wo wir etwa stehen. Es hat noch Arbeit, aber gleich die Sachen sind wirklich schon erledigt. Und dort haben sie die Hände auf, sie loben Gott. Der Esra kommt, sie haben eine Kanzel sogar gemacht, mit Holz steht, der Esra steht drauf und fängt an, die Schrift vorlesen. Und sie erklären es im Volk. Das ist auf dem Dorfplatz, als Volk steht, der Esra liest vor, sie erklären es und sie verstehen es. Und dann, was passiert mit dem Volk? Sie fangen an zu brüllen. Sie haben verstanden. Und ich merke, es ist so wichtig, gerade in meinem Leben auch gemerkt, dass wir uns immer wieder persönlich berühren vom Herrn. Sie haben verstanden, um was es geht. Und sehr wahrscheinlich auch gemerkt, dass sie die Gesetze nicht eingehalten haben. Wenn die Juden gelassen hätten, wären sie in der babylonischen Gefangenschaft gewesen. Wenn sie gelassen hätten, wäre die Mauer nicht kaputt gegangen. Wenn sie gelassen hätten, wären ihre Häuser nicht kaputt gegangen. Und so ist es in unserem Leben auch. Wenn wir gelassen hätten, wäre so manches nicht passiert. Und dort fangen sie an zu brüllen und sind wirklich berührt. Der Herr hat ihr Herz berührt. Und das ist wichtig, dass das in unserem Leben auch immer wieder passiert. Lassen wir uns wirklich berühren vom Herrn. Und denken nicht einfach, ja, irgendetwas, sein Gesetz, ja, halten sie jetzt halt nicht ein. Es ist nicht eine Katastrophe, wenn wir die Diskrepanz sehen zwischen dem Herrn, dem, was er sagt, und dem, wo ich bin heute. Aber es ist wichtig, dass wir es sehen. Wir sind elend, sündige Menschen. Das werden wir immer bleiben. Du kleines Häufchen Elend. Und das hat das Volk gemerkt. Und jetzt stehen die Herren, der Nehemia, Esra, vor einem riesen Katzengejammer. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt die Part. Dort darfst du nicht stehen bleiben. Der Nehemia sagt ganz klar, das Klagen ist jetzt vorbei. Die Freude am Herr ist unsere Stärke und das haben wir ganz viel in unserem Leben nicht verstanden. Was jammern wir immer auf höherem Niveau? Schau mal die Weltbevölkerung an. Was jammern wir immer auf höherem Niveau? Es heisst nicht, wir dürfen nicht jammern, aber das Klagen hat ein Ende. Es ist die Zeit vom Klagen und es ist die Zeit vom Freude. Wenn wir nicht klagen, können wir auch nicht wirklich in die Freude gehen. Wenn wir immer klagen, können wir auch nicht in die Freude gehen. Es braucht die Zeit vom Klagen und nachher kommt die Freude am Herr, ist meine Stärke. Und dort muss ich manchmal mich selber überlüpfen. Und der Nehemia und der Esra kommen ganz klar und sagen, hey, wir müssen nicht mehr bekümmert sein. Klar, es ist das Alte Testament. Jesus ist noch nicht gestorben, Sündenvergebung ist noch nicht möglich gewesen. Aber sie haben gesagt, es ist ein heiliger Tag. Was heisst heilig? Heilig heisst zu Gott gehören. Wir gehören zu Gott. Er hat eine Zukunft und eine Hoffnung. Auch wenn Sachen falsch gelaufen sind, berührt vom Gesetz, merken, hey, ich stehe nicht dort, wo ich sollte. Aber nachher ganz klar, die Freude am Herr ist meine Stärke. Gedenkt an das Werk von Gott. Gedenkt daran, was er alles gemacht hat. Vertraut auf ihn, dass er weitermachen wird, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Erinnert dich daran, was Gott euch schon alles geschenkt hat. Und geniesst die guten Gaben aus seiner Hand. Ein Erschrecken kann sich in Freude verwandeln. Und ein verzagter Mensch kann zuversichtlich werden. Betrübt und hilflos bin ich. Ich habe eigentlich keine Chance. Und doch bin ich von dem Gott angenommen. Merkt, spürt ihr das? Das sind Entscheidungen, die in uns kommen müssen. Ich habe es nicht im Griff, ich habe es nicht. Und doch hat mich der Herr angenommen. Und doch weiss er, was er macht. Er weiss, was er macht. Und das Klagen war wirklich ein Kapitulieren. Hey, wir haben Fehler gemacht, wir haben es nicht im Griff. Und dann sagt er nämlich, ja, und jetzt wechseln wir in die Freude. Ja, easy, wir haben es nicht im Griff. Und wenn wir es im Griff haben, dann bleiben wir im Klagen stehen. Und haben das Gefühl, wir müssen es selber machen. Und wenn wir in die Freude können wechseln können, wissen wir, hey, der Herr wird es machen. Er hat es in der Vergangenheit gemacht, er wird es in Zukunft machen. Er hat nie von uns verlangt, dass wir alles richtig machen. Schon gar nicht mehr im Neuen Testament. Hier sind wir im Alten. Im Neuen Testament, wo die ganze Sündenvergebung reinkommt, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Noch viel mehr, noch viel schneller können wir vom Klagen in die Freude wechseln. Und er hat sie aufgefordert, geht essen und trinken, geniessen es. Mir ist der Vers aus dem Prediger in Sinn gekommen, da kommt mir immer etwas in. Und dort heisst, der Prediger war der Prediger. Ja. Aber dort heisst, darum preise ich die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das bleibt ihm bei seinen Mühen sein Leben lang, das Gott ihm gibt unter der Sonne. Hey, wenn wir zufrieden können, also ist natürlich auch etwas, was ich sehr gerne mache. Wenn wir zufrieden können am Tisch hocken und essen und trinken miteinander. Hey, geniesse das. Hör dort auf klagen. Hör dort auf denken, was ist alles nicht in Ordnung in meinem Leben. Man muss die Situationen, die sich gibt, im Leben wirklich geniessen. Und es ist ein Vorrecht, zufrieden können am Tisch zu hocken und essen und zu trinken. Es ist ein absolutes Vorrecht. Es ist nicht allen gegeben. Und dort fordert er sie auf und sagt, hey, jetzt gehen wir ins Fest über. Und er wechselt mit dem Volk. Sie sind berührt und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und da müssen wir in unserem Herzen wechseln. Wir müssen uns berühren vom Herrn. Wir müssen einsehen, wie armselig dass wir unterwegs sind. Wir sind armselige Menschen, wir machen so viel falsch. In das Klagen nie müssen wir kommen. Wir können nicht das Gleiche tun, es wäre alles in Ordnung. Aber nachher müssen wir wieder aus dem Klagen rauskommen und in die Freude wechseln. Und es geniessen, wenn wir können essen und trinken in Frieden. Der andere Vers, den wir auch noch sehen können, ist aus Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Suchen wir immer wieder nach dem Klagen die Frieden und die Freude.
Es ist wirklich so, dass der Gedanke von der Tore, vor allem den Abschnitt, mich extrem angesprochen hat. Und zwar ist es so, dass jetzt, bevor überhaupt irgendwo etwas weiter aufgebaut wird von den Häusern, richten sie das Gesetz wieder auf. Ja, das heisst, sie tun die Ordnung Gottes wieder aufrichten. Und wie? Wir werden noch viel zu diesen Ordnungen Gottes gehören nachher. Gerade der nächste Abschnitt, die nächsten zwei Abschnitte, reden genau zu dieser Thematik nachher wieder. Oder? Und sie... Sorry. Der Nehemia versammelt alle und Ezra lässt sie lehren. Und was mich fasziniert wirklich, ist die Reaktion auf das Wort Gottes. Vers 6, und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Sie haben wirklich Ehrfurcht gehabt vor dem Herrn. Sie sind aufgestanden, wo das Gesetz gelesen worden ist. Stehen wir auf, wenn das Wort Gottes gelesen wird. Spürt ihr den Unterschied vom Impact, den das Wort Gottes hat, wenn man ihm die Stellung gibt, die es haben soll? Wir werden nicht die Zukunft aufschauen, Gottes in die Bibel lesen. Machen wir nicht. Aber es geht um die Herzenshaltung dahinter. Bin ich mir bewusst, dass Gott zu mir redet durch sein Wort, wenn ich die Bibel lese? Und er mir etwas will sagen. Das Volk Israel war voll parat, um zu hören, was das Wort Gottes ihnen sagen will. Und der Ezra hat stundenlang vorgelesen. Und die 5 Bücher Mose sind relativ lang. Und er liest vor, es wird ausgelegt, es wird erklärt, so dass alle verstanden haben. Und was passiert, ist genau das. Das Wort Gottes überführt in der Autorität, die es hat. Und dazu kommt mir immer wieder einfach 2. Korinther 7 in Sinn. Der Korintherbrief, darum geht, ist in der Bibel nicht drin. Es gibt ja 3 Briefe, Minimum, die Paulus der Korinther geschrieben hat. Und einer davon muss ein heftiger Kollege sein. Und das ist die Reaktion, denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid, zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass wir uns keinen Schaden erlitten hatten. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Ganz kompliziert. Ganz einfach. Wenn das Wort Gottes dich überführt und du Buß tust und dein Leben änderst, ist das, was der Herr hat wollen. Und es ist genau so hier passiert. Sie lesen das Wort Gottes und es macht sie aber mega betrübt. Sie sind extrem betroffen. Sie sind wirklich betroffen. Sagen, meine Fresse, Giele, Modis, wir stehen so etwas von im Schilf. Wir haben so etwas von vertan. Und das ist die Situation. Das ist wichtig. Versuchen, sich das wirklich vorzustellen. Ich finde das extrem wichtig. Das ist die Situation. Wir haben so etwas von vertan. Wir stehen so daneben. Wir sind völlig neben der Spur. Und jetzt kommt der Nehemia und sagt, so, und jetzt feiern wir. Und genau dort entscheidet sich unser Glaube. Genau dort kommt genau der entscheidende Punkt. Um wen geht es im Glauben? Es geht nicht um mich. Und dort ist unser grösstes Problem. Wir sind uns selber immer viel zu wichtig. Immer. Und dort ist das Problem. Und weil wir uns so wichtig nehmen, checken wir nicht, dass wir in der grössten Krise genau das sollen loben, der alles ändern kann. Und genau um das geht es hier. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Egal wie beschissen, dass wir unterwegs sind, wenn wir genau dann lernen, von uns wegzuschauen, haben wir den Sieg. Und wenn wir es nicht können, bleiben wir im Dreck hocken. Und genau das ist der entscheidendste Punkt, wenn wir Wiederherstellung in unserem Leben wollen. Ich schaue nicht mehr auf mich. Und da kehrt der Zustand vom Volk. Hier, in diesem Zeitpunkt. Hier, nicht vorher, wo die Mauer gebaut war, sondern jetzt, wo die Erkenntnis kommt, es geht nicht um mich. Es geht nicht um euch. Es geht wirklich nicht um euch, es tut mir leid. Es geht um Gott. Und es geht um Jesus Christus. Wegen dem bauen wir das Reich Gottes auf dieser Erde. Damit er gross wird und nicht wir die 7 Siechen sind. Und der Nehemia hat das vorgelebt und darum konnte er ohne Probleme kehren. Darum konnte er sagen, hört und jetzt feiern wir den Herr und der Tag ist dem Herr heilig. Warum? Weil ihr erkannt habt, dass ihr im Schilf steht und der einen braucht, der nach dem Weg weist und jetzt schauen wir auf den, der den Weg weist. Und nicht auf unseren Dreck. Wir schauen nicht auf unseren Dreck, sondern wir schauen auf den, der alles ändern kann. Und dort steht und fällt unser Glauben. Genau an dem Zeitpunkt, wo ich erkenne, Markus, geht nicht um dich. Es geht um die Gott, wo die Welt mit allem Guten kann überschütten kann, wenn du ihm den Raum gibst dazu. Und wenn wir irgendwo uns zu fest über uns Gedanken machen, dann haben wir Zeit vergütet, und zwar gröber. Es braucht eine Betroffenheit, und er heisst, also Herr, und jetzt kommst du dran, und jetzt laufen wir dir nach, und dann kehrt alles. Das ist das, was mich extrem angesprochen hat in diesem Text. In der grössten Offenbarung von der Verfehlung feiern sie. Sie feiern ihren Gott. Und was machen sie in dieser Verfehlung? Das Spannende, sie gehen all denen geben, die nichts haben. Und jetzt reden wir Reich Gottes. Sie geben denen, die nichts haben. Ihr grösste Verfehlung, ihr grösste Offenbarung von, hey, wir sind Jahrhunderte, wortlich, in diesem Fall sogar, einfach falsch gelaufen. Die babylonische Gefangenschaft war schon lange vorbei. Sie waren weit über 100 Jahre. Zwischen dem Anfang der Gefangenschaft und dem, wo jetzt ist. Weit über 100 Jahre. Eine lange Zeit ist das Volk Israel wirklich schlecht gelaufen. Und jetzt gehen die Augen auf. Und sie sind extrem betroffen und wirklich anfangen zu brüllen. Das muss ein Gejammer gewesen sein, wenn 40'000 Leute oder noch mehr auf dem Dorfplatz stehen oder dem Stadtplatz stehen und anfangen zu brüllen. Und dann kommt die Aussage von Nehemia, und jetzt geht ihr alle heim und feiert dem Herrn ein Fest und essen fette Speisen und essen richtig dick. Jetzt geht ihr ausnahmsweise heim und schlemmen. Spürt ihr den Kontrast? Spürt ihr, um was es wirklich geht? Es geht darum, dass wir den Herrn sehen und nicht unseren Dreck. Das Das Bewusstsein von unserem Dreck ist wichtig, aber nachher schauen wir nicht mehr auf den Dreck, sondern auf den Herr. Und genau dort ist eine der entscheidenden Grundlagen für unser Erfolg im Reich Gottes. Unser, nicht meine, unser als Menschen. Geht mir nicht um mich. Wenn wir lernen, auf unseren grossen Gott zu schauen. Der ganz bekannte Spruch, ich brauche keinen grossen Glauben an einen kleinen Gott, ich brauche einen kleinen Glauben an einen grossen Gott. Einen kleinen Glauben an einen wirklich grossen Gott. Und wenn der ist, und ich darauf basiere, dann kann ich alles kehren. Egal, wie bescheuert mein Leben ist. Egal, wie dreckig das mir geht. Wenn ich es dann herbringe, wenn die Treue kommt, zu schauen, oh Herr, lago mio, stehe ich im Dreck. Aber du in deiner Grösse bist es so würdig, von abbaten zu werden, weil du willst alles anders machen. Wenn wir das hinbringen, dann killen wir alle Depressionen. Dann killen wir alle Frustrationen. Und dann killen wir auch an die Minderwertigkeit. Die Kraft, die das hat, wenn wir das herbringen, ist abartig. Und das ist die Kraft vom Reich Gottes. Wenn wir auf Gott schauen, wenn es darauf ankommt, dann können wir alles, aber wirklich alles umstellen. Und dann kommt genau die Aussage, ich vermag alles durch den, der mich macht, ich mache Christus. Und dann passiert es. Mir ist wirklich wichtig, dass die zwei Punkte, dass ihr beide Punkte begreift. Wir müssen zur Reue kommen. Lustigerweise passiert das meistens relativ gut. Das bringen wir her. Hoi, arme Seele, ich habe so ein schlechtes Leben. Und das schaffe ich noch nicht und das geht nicht. Und hier noch herhelfen. Seien wir ehrlich, und wir bleiben lang dort stehen. Zum Teil jahrelang. Wenn es darum geht, innerhalb von Stunden zu kehren und zu sagen, aber du Herr, du bist es. Und wegen dir kann ich jetzt Party machen. Und genau das machen sie hier. Und genau um das geht es. Mein grosser Gott hat mir mit Recht gezeigt, aber weil man ihn gezeigt hat, weiss er, dass er mich aus allem herausführen kann. Und dann kehren wir die Welt auf den Kopf. Und nicht, wenn wir darauf schauen, was bei uns alles nicht funktioniert. Sondern wenn wir auf das schauen, was der Herr kann machen. Und das ist das, wie hier passiert. Und ich liebe den Satz, der letzte Vers, den wir da x-mal angestrichen nachher. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszusehen, ein großes Freudesfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man an Kund getan hatte. Sie haben verstanden. Und sie waren gehorsam. Sie haben gemacht, was der Nehemia gesagt hat. Und das hat die Atmosphäre von ganz Juda gekehrt. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die Gottes Offenbarungen bekommen über unser Leben, das erkennen und uns bewusst sein, in was für einem lausigen Zustand wir sind, aber nachher können wir sagen, also es ist so, aber mein Gott ist mein Gott. Und der hat so etwas vor dem Sack. Und den kann ich jetzt feiern. Es geht dann weiter. Es kommt ein ganz spannender Abschnitt, wo sie stundenlang Buße tun. Über all dem, was schiefgelaufen ist. Aber zuerst wird der Herr gefeiert. Zuerst wird der Herr gefeiert. Feiern wir unseren grossen Gott. Feiern wir unseren grossen Gott. In dem, was er gemacht hat. Egal. Wortwörtlich egal, wie schlecht das uns geht. Apostelgeschichte 16 ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert. Das ist Paulus und Silas im Gefängnis. Sie haben ihren grossen Gott gefeiert und haben ihn angebetet. Und es hat die Hütte gesprengt. Wortwörtlich. Und genau um das geht es, dass wir lernen, unseren grossen Gott feiern. Feiern wir unseren grossen Gott.